Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Grusellektüre Folge 11. Ich bin Christina.
Und ich bin die Miriam. Wir sind eine Woche zu spät, mal wieder. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Wir machen das sehr hobbymäßig nebenbei. Und ich kann ja für mich persönlich sprechen, mich hat Weihnachten und Silvester ziemlich geschlaucht. Also im positiven Sinne. Es war positiver Stress, aber man hat doch fast jeden Tag Leute um sich rum und ist froh, wenn danach mal wieder Ruhe einkehrt. Und irgendwie hatte der Tag zu wenige Stunden.
Genau, für die ganzen Termine, die irgendwie anstanden, ne? Ja. Und dann ist irgendwie diese berüchtigte Zeit zwischen den Jahren auch so dahin geflossen, ziemlich schnell. Und dann.
Naja, wir waren noch auf einem Geburtstag. Also es war ja schon jeden Tag irgendwie was anderes.
Genau.
Und wir hatten irgendwie noch ein paar mehr Termine als die Weihnachtsfeiertage und jetzt nur Silvester. Und naja, dann hat das nicht hingehauen mit der Podcast-Folge. Und wir wollen halt auch zufrieden sein mit dem, was wir dann machen. Dementsprechend sind wir jetzt eine Woche später dran. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit der Folge.
Ich gehe einfach mal davon aus, genau. Ich mache mal eine Kuriosität aus aller Welt.
Ja, erzähl mal.
Und zwar ist das letzte Woche gewesen. Das war der vergangene Sonntag, der 8. müsste das gewesen sein oder 9. Januar. Also relativ aktuell. Und zwar gab es da in der Londoner U-Bahn den No Trousers Tube Ride. Fand ich sehr lustig, als ich das schon gelesen habe. Also ohne Hosen, U-Bahn fahren übersetzt.
Okay.
Und da haben sich die ganzen Londoner an einer Station, die Elizabeth Line heißt, also nach der Queen der Verstorbenen jetzt benannt, getroffen und sind ab da alle ohne normale Hose zur Arbeit gefahren. Also das heißt, die Businessmänner obenrum schön mit Sakko, Krawatte und untenrum eine ausgefallene Unterhose. Manche Leute haben sich auch komplett verkleidet, aber untenrum immer eine Unterhose. Und so sind die dann alle zur Arbeit gefahren.
Woraus ist das entstanden? Also was ist so die Intention dahinter?
Das muss ich ganz ehrlich sagen, das steht hier in dem Bericht gar nicht dabei. Ich glaube, da hat einfach jemand zu aufgerufen. Genau, und dann haben die das gemacht.
Okay, finde ich gut.
Ich finde das auch klasse. Ja. Es gibt auch lustige Bilder. Googelt mal danach, wie die Leute an den Fahrkartenschaltern stehen in den verschiedensten Unterhosen. Sieht ganz gut aus.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also es klingt total witzig. Ja.
Ja,
also so kann man auch in den Arbeitstag starten und dann ist vielleicht ÖPNV-Fahren auch mal ein bisschen attraktiver.
Ja, das stimmt.
Könnte sich die Deutsche Bahn mal ein Scheibchen abschneiden.
Ja.
Vielleicht so Fahrkartenermäßigung für die kreativste Unterhose oder so.
Auf jeden Fall. Ich wäre dafür.
Okay, meine kuriose Nachricht ist, was ist eins meiner Hobbys? Was mache ich gerne?
Motorradfahren oder zocken?
Ja, zocken. So. Und wenn man gerne zockt, macht man das ja am liebsten so mit Gleichgesinnten. Also macht es einfach noch mehr Spaß, wenn man mit anderen Leuten zockt, so über Headset und so weiter. Es hat aber ja jetzt natürlich nicht immer jeder Zeit, wenn man selbst gerade Zeit hat zum Zocken. Dann habe ich was gefunden und zwar, wir haben ja die Loki, die Hündin Loki. Und die ist ja meistens da und es gibt eine Firma in Hongkong, Joy Pow. Die haben quasi eine Spielekonsole für Hunde entwickelt.
Nee.
Doch.
Geil.
Und zwar ist das ein Bildschirm. Und auf dem Bildschirm darf mit der Nase angestupst werden. Der ist dann natürlich auch wasserfest.
Oh, wie süß.
Und dann gibt es kleinere Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel muss der Hund feststellen, auf welcher Seite des Bildschirms mehr Blasen sind. Und wenn er dann die richtige Seite antippt, dann ist auch das Belohnungssystem direkt mit eingebaut. Dann schmeißt der Bildschirm nämlich Leckerlis aus.
Das ist ja der Hammer.
Ich fand's auch ganz witzig.
Ja.
Ich sehe da direkt so auch so ein bisschen, ich sehe das Ganze auch direkt so ein bisschen kritisch, weil ich immer denke, es gibt ja Leute, die vielleicht auch zu faul sind, sich mit ihrem Haustier zu beschäftigen und nicht gerne damit rausgehen und so. Das soll es natürlich nicht sein. Also ich meine, so ein Hund ist das Wundervollste der Welt, wenn es darum geht, mal den Kopf auszuschalten, rauszugehen, auch wenn man keinen Bock hat und einfach mal die Natur zu genießen, ohne sich irgendwie mit Social Media zu beschallen oder was man sonst so den ganzen Tag macht. Und das soll auch bitte so bleiben, aber ich fand die Idee trotzdem lustig und eine kleine interne Studie der Firma soll ergeben haben, dass das auch die Kognition fördert, was ich mir auch gut vorstellen kann.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Und auch so kognitivem Abbau entgegenwirkt, gerade im Alter. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass es auch nachweislich so ist, dass bei Demenzpatienten oder dass Dinge, die die beiden Gehirnhälften irgendwie fordern wie Jonglieren oder generell jede Form so der kognitiven Förderung auch Demenz entgegenwirkt.
Ja.
Also so ein bisschen prophylaktisch einfach, indem man das Gehirn beansprucht und auch immer wieder so ein bisschen herausfordert. Und in dem Sinne kann ich mir das durchaus vorstellen, ne? Weil ja auch Hunde von Demenz und Vergesslichkeit betroffen sind im Alter.
Hm, ja.
Ja.
Aber super süß auf jeden Fall. Kann ich mir sogar bei der Loki noch gut vorstellen, dass die sowas machen, Bock, ja. Auf sowas Bock hat.
Aber ich glaube, ich will den Preis nicht wissen, falls man es überhaupt schon frei erhältlich bekommt. Aber ich werde das googeln, also weil das interessiert mich auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, ich fand es auch total süß und auf dem Bild war so ein Husky, der gerade mit seiner Nase auf so einem Bildschirm rumtatscht. Ja. Die Firma schlägt auch vor, so für den Anfang, damit der Hund quasi checkt, was er machen soll, kann man auch so Erdnussbutter auf den Bildschirm schmieren.
Damit dass die Nase auf jeden Fall dran geht.
Ich glaube, da wäre die Loki auf jeden Fall auch dabei.
Ja, das stimmt, die ist so, ja, so ein Nüsschen addicted.
Ja.
Stimmt. Okay, cool.
Ja.
Sehr schön. Ich fange heute an mit True Crime und muss direkt mal eine Triggerwarnung rausgeben, denn die heutige True Crime Story beinhaltet Stellen, in denen Gewalt, schlimmste Verletzung und Waffengebrauch explizit beschrieben werden. Und falls du sensibel auf diese Themen reagierst, überlege dir noch einmal, ob dich diese Folge eventuell beunruhigen könnte. Und ich starte kurz mit einem Zitat. Vielleicht kommst du danach drauf, um welches Thema es gehen könnte. Kannst ja einfach mal am Anfang, wenn dann die Story losgeht, drüber Gedanken machen. Ich benutze auch viele Originalzitate. Kannst du mich gerne hinterher dazu fragen. Aber ich habe ein paar eigene Passagen eingefügt, damit es ein bisschen fließender ist und nicht so abgehackt. Aber erstmal das Musikzitat von Foster the People. Und ich entschuldige mich jetzt schon bei allen, die danach einen Ohrwurm haben. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pumped up kicks, you better run faster than my bullet. Ja. Weißt du, um was es in diesem Song geht?
Ja, um einen Amoklauf. Ich glaube, wir hatten uns auch mal drüber unterhalten, weil ich richtig gut drin bin, einfach Melodien zu hören, die zu genießen, ohne auf den Text zu hören, vor allem wenn es eine andere Sprache ist. Und du hattest mich, glaube ich, mal darauf aufmerksam gemacht, ey, hör dir mal den Text an. Und weil der Song klingt ja richtig happy, wenn man den hört, ne?
Ja, genau, also es ist so eine happy Melodie.
Du könntest ja mal vorsingen, du kannst ja singen.
Aber Englisch ist immer so eine Sache bei mir. Aber das ist dieses All the other kids with the pumped up kicks, you'd better run, outrun my gun. Und dann, ja. Jetzt habt ihr alle einen Ohrwurm. Ne?
Das ist der Special-Faktor unseres Podcasts. Man kann ja nicht einfach Lieder abspielen, aber gegen Singen spricht ja nichts.
Genau, das stimmt allerdings. 22. Juli 2016, München. Und ich beginne heute direkt damit, dir ein Bild zu schicken.
Mhm.
Du kannst ja mal beschreiben, wen du auf dem Bild siehst.
Ich sehe einen jungen Mann, kurze schwarze Haare, der scheinbar relativ selbstbewusst auf einem Sofa sitzt. Er trägt ein weißes Hemd, langärmliches Hemd mit einem Schlips. Ja, also ist relativ schick gekleidet und ich würde ihn schätzen so 15, 16 Jahre alt.
Genau. Auf dem Foto siehst du, ich weiß nicht, wie alt er zu dem Zeitpunkt genau ist, aber so 16 kann auch sein, dass er 17 war. Irgendwie sowas hatte ich gelesen. Das ist Davidson Boli. Ich werde in meinem Text, den ich jetzt vorlese, aber ihn nur beim Vornamen ansprechen. Und ja, wie du hast ganz gut beschrieben, er wirkt eigentlich sehr selbstbewusst auf dem Bild, ne, mit seiner Krawatte und dem Hemd, ganz schick. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass wir uns in München befinden. Mhm. Klingelt da auch was bei dir? Wenn wir vorher noch vom Thema Amoklauf gesprochen haben, wegen dem Song?
Nee, also ich habe gar keinen Überblick. Ich könnte jetzt von keinem einzigen Amoklauf sagen, wo der war. Also
okay.
Ich habe mich damit noch nie explizit beschäftigt.
Also wir sind am 22. Juli 2016 in München. Ich erstelle noch ein neues Dokument, denkt David. Er schaltet seinen PC an und öffnet Microsoft Word. Erstmal umbenennen. Ich werde jetzt jeden deutschen Türken auslöschen, egal wer, Doc. Ja, das klingt gut, das passt. Weiterhin fährt er fort. Das Mobbing wird sich heute auszahlen. Das Leid, was mir zugefügt wurde, wird zurückgegeben. Mein Zorn wird euch spalten, wie wenn der San Andreas-Graben aufbricht. Eine Energie wird freigesetzt, die nahezu Quadrillionen Atombomben entspricht. Zufrieden denkt er über die Worte nach und kommt zu dem Entschluss, dass sie eine weitere Teil, die er schon vor circa einem Jahr angefertigt hat, ausreichend ergänzt. Der Name der älteren Datei heißt meinmanifest.doc. Die ersten Worte darin lauten: Die Rache an diejenigen, die mich auf dem Gewissen haben. Diese beiden Word-Dokumente werden die Kriminalpolizei, IT-Experten und die Spurensicherung ein paar Stunden später auf Davids Rechner sicherstellen, nachdem sie das ganze Haus, angefangen bei seinem Zimmer, auf den Kopf gestellt haben. Er schweift ab in eine tiefe Traurigkeit, die sich nach einer Weile mit glühender Wut und ungezügeltem Hass vermischt. Die ganzen Demütigungen während der Schulzeit, verdammte Grundschulzeit, nur weil ich nicht stillhalten konnte, von wegen aggressiv. Die ganzen Lehrer damals hatten schon keinen Plan. Ich hatte einfach als Kind schon keinen Bock auf andere Menschen. Und anschließend die mir verhasste Hauptschule, nur noch mehr Idioten. Sogar die Schule musste ich wegen der ganzen Mobberei wechseln. So oft, wie ich eins auf die Fresse bekommen habe. Zwar war es auf der Privatschule etwas besser, aber für die FOS hat es ja nun trotzdem nicht gereicht. Scheiß drauf, interessiert mich eh nicht. Und die ganzen Psychologen, was auch immer die angeblich diagnostiziert haben, absoluter Wahnsinn, das sagen ja sogar meine Eltern. Er blickt auf ein Zeugnis, ausgestellt vom letzten Psychologenbesuch. Narzisstische Züge mit feindseligem und sozialphobischem Verhalten. Ja, wie sollte ich auch mit diesen ganzen Kakerlaken, Viren und ausländischen Untermenschen Kontakt haben wollen? Was soll mich mit so einem wie dem Perser, der mir ständig aufs Maul gehauen hat und meine Klamotten nass gemacht hat, denn verbinden? Und Autismus? Schwachsinn. Wie gesagt, sogar meine Eltern wollen davon nichts wissen. Das Einzige, was mir Spaß macht, wollten sie mir dann auch noch wegnehmen. Die absolute Krönung. Meinen Rechner und die Spiele. Das war deren einzige Empfehlung. Die haben einfach keine Ahnung, wie geil das ist. Die Nervosität und das Adrenalin. Außerdem habe ich den ganzen Idioten beim Zocken ordentlich eins reingedrückt. Da waren auch nur Luschen, die nichts vertragen haben. Ich meine, wieso blockieren die mich, nur weil ich gesagt habe, dass ich sie alle umbringen werde? Naja, was soll's. Heute ist Stichtag. Mit diesen Worten reißt sich David aus seinen Gedanken. Er muss seinen Plan einhalten und so zieht er die Glock 17 mit den dazugekauften 300 Schuss, die er sich aus dem Darknet besorgt hat, hervor. Er packt sie sorgfältig in seinen Rucksack ein. Dann öffnet David Facebook und loggt sich mit dem mühselig aufgebauten, aber absolut akribisch geplanten Fake-Account ein, den er erstellt hat. Dieser trägt den Namen Selina Akim. Seit Wochen und Monaten hat David damit Zeit verbracht, Freunde zu adden. Zum Großteil Leute, die er selbst kennt, jedoch zutiefst verabscheut. Jetzt lädt er sie alle auf ein Treffen ein. Die Treffpunkte sind die McDonald's-Filiale und das Jugendcafé-Boomerang. Beide Locations liegen in der Nähe des Olympia-Einkaufszentrums. Ich schick dir mal einen Screenshot von dem Facebook-Account.
Jetzt weiß ich tatsächlich sogar, worum es geht. Also darüber habe ich schon, ich glaube, so 2 oder 3 Podcasts gehört. Ich dachte, wir sind in der Schule.
Ah, okay, ja. Also der Screenshot, der ist leider ein bisschen verpixelt. Also wenn ihr euch das später auf Instagram bei podcast-krisenlektüre angucken wollt. Ich habe leider gerade keinen schärferes Bild davon gefunden, aber ich glaube, du kannst es vorlesen, was der oberste Post ist in der Timeline quasi auf Facebook.
Kommt heute um 16 Uhr Maggie am OEZ. Ich spendiere euch was, wenn ihr wollt, aber nicht zu teuer.
Genau. Und rechts sieht man auch noch so einen Ausschnitt, dass der David, also mit seinem Fake-Account, der Selina, das auch noch öfter gepostet hat. OEZ ist das Olympia-Einkaufszentrum in München, kurz um das Kürzel zu erklären. Genau. Da ist viel los, denkt sich David. Da habe ich auch massig Zuschauer. Das wird. Denn das ist in einem Stadtteil der Münchner Innenstadt, der sehr, also da herrscht sehr viel Menschenauflauf, sehr viel Betrieb, sehr viele Einkaufszentren. Er klappt seinen Laptop zu und macht sich einige Zeit später auf den Weg. Doch bevor er seinen Plan durchzieht, will David sich noch mit einem Freund treffen. Ich muss Ahmed unbedingt die Knarre zeigen und ihm alles erzählen. Er ist ein guter Typ. Damals in der stationären Behandlung haben wir uns wirklich gut verstanden.
Darf ich kurz eine Frage stellen?
Klar.
Also Ahmed ist ja jetzt auch kein typischer deutscher Name.
Genau, ja.
Und der David sieht rein optisch so aus, also man würde ihn jetzt auch nicht deutsch lesen. Also man könnte vermuten, dass die Eltern zum Beispiel auch türkische Wurzeln haben oder weil du am Anfang gesagt hast, er hat so einen Hass gegen Deutsch-Türken oder er möchte Deutsch-Türken auslöschen, irgendwie sowas hat er geschrieben.
Genau, ja, Davids Eltern haben ausländische Wurzeln,
ja.
Iran, Irak.
Ah, okay.
Die sind nach Deutschland vor, also ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem Jahr, sind nach Deutschland gekommen und sein Dad ist Taxifahrer und seine Mom war, glaube ich, also er ist Hausfrau. Ja, können wir aber nachher noch drüber quatschen. Aber ja, genau, man sieht, er hat auch so einen ausländischen Touch, genau. Ist nicht so, also ist so ein bisschen gebräunt auch, hat einen schönen Teint, ja.
Ja, ich habe mich nur gewundert, weil man ja von dem, was er schreibt, meinen könnte, er hätte so einen Ausländerhass.
Mhm. Wir reden nachher drüber.
Ja, okay.
Und so treffen sich die beiden jungen Männer im Gewimmel der Münchner Innenstadt. Sie unterhalten sich gut eine Stunde lang. Kurz bevor David seinen Kumpel den Inhalt seines Rucksacks zeigen kann, werden sie jedoch gestört. Naja, macht nichts, denkt sich David. Er blickt auf die Uhr, verabschiedet sich von Ahmed und geht zum McDonald's. Denn bald sollten die ersten Leute, die auf seine Nachricht bei Facebook eingegangen sind, dort eintreffen. Um 17.08 Uhr betritt David die McDonald's-Filiale beim Olympia-Kaufhaus. Er setzt sich an einen Tisch im ersten OG. Ein Bekannter, der auf dem Weg zum Klo an ihm vorbeikommt, grüßt David. Dieser erwidert die Geste. Später wird der junge Mann die Situation der Polizei schildern, nachdem er um sein Leben gerannt ist. Um 17.50 Uhr geht David aufs Herrenklo. Er schließt sich in einer Kabine ein, zieht den Rucksack aus und nimmt die Glock 17 heraus. Er lädt die Waffe durch. Automatisiert. Er hatte das geübt. 60 Sekunden später verlässt er die Toilette und geht zurück zu seiner Sitzecke. Von dort aus zielt er mit der Waffe auf eine Gruppe von 6 Jugendlichen und Kindern, die ein paar Meter entfernt sitzen. 18 Patronenhülsen fallen innerhalb der nächsten Sekunden auf den gefliesten Boden. 5 der 6 Opfer sterben. Ein Kind wird lebensgefährlich verletzt. Wie in Trance setzt David sich nun in Bewegung. Er verlässt das Schnellrestaurant und betritt die Hanauer Straße. Ziele für seine Glock gibt es genug. Sofort eröffnet er das Feuer wahllos auf PassantInnen. 2 sterben, 3 werden schwer verletzt. Weiter geht es. Zur nahegelegenen Saturn-Filiale. Wieder fallen Schüsse. Ein weiteres Menschenleben wird innerhalb von Sekunden beendet. Auf den paar hundert Metern, die David zurückgelegt hat, kommen weitere 16 Patronenhülsen hinzu. Nun betritt dieser das Olympia-Einkaufszentrum. Hier tummeln sich hunderte Menschen und so kommt es im Erdgeschoss zu einem weiteren Toten. Überall bricht binnen kürzester Zeit Panik aus. Menschen rennen um ihr Leben. Auch David beginnt zu rennen und verlässt das Gebäude wieder. Über eine kleine Brücke gelangt er zu einem Parkhaus. Währenddessen feuert er unkontrolliert in Richtung einer Passantin, die aber unverletzt bleibt. Der junge Mann ist nun vollends außer Kontrolle. Er weiß, dass die Polizei nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Er hatte die panischen Anrufer im Getümmel im Einkaufszentrum gesehen. Er beginnt einen Kugelhagel auf 2 Autos im mittleren Parkdeck zu eröffnen und verschießt 13 weitere Patronen. Schließlich rennt David auf das Dach des Parkhauses. Hier wird er von einem Bewohner im 5. Stock eines angrenzenden Hochhauses beschimpft, während er seine Waffe nachlädt. »Du Arschloch, du Blödes«, schallt es Richtung des Schützen. Dieser erwidert daraufhin, »Ich bin Deutscher, halt die Fresse!« Dann zielt David in Richtung Balkon, in Richtung der Rufe und drückt ab. Verletzt wird durch abprallende Geschosse jedoch nur ein Nachbar, der auf einem angrenzenden Balkon steht. Es folgen noch 3 weitere Schüsse in Richtung des Kaufhauses und einem Mitarbeiter, ohne Treffer. Plötzlich weitere Schüsse, in deutlich schnellerer Abfolge. David muss sich ducken. Da waren sie, die Scheißbullen, denkt er sich. Er geht in Deckung und überlegt, wie er sich am besten vom Parkhaus begibt. David entscheidet sich für die Nottreppe. Hierüber gelangt er in die Riesstraße und in ein angrenzendes Wohngebiet. Überall ertönen Sirenen. Rund um das Olympia-Einkaufszentrum und die McDonald's-Filiale wimmelt es nun von Einsatzwagen der Polizei. »Ich muss mir Deckung suchen«, sagt sich David und flüchtet in einen Gebüschstreifen. Dort verweilt er ein paar Minuten und versteckt sich folgend dann im Hausgang eines Gebäudes in der Henkistraße. Nach einiger Zeit wird er dort von Anwohnern entdeckt, hält seine Pistole jedoch versteckt. Er rennt weiter durch die Tiefgarage des Hauses und gelangt so in den Fahrradabstellraum. Er kommt etwas runter und verweilt mehrere Stunden in den Kellerbereichen. So langsam setzt sich das eben Geschehene. Sein Plan hat funktioniert. Die von ihm versprochene Rache. Doch dann wird es leer in ihm. Was nun und wohin jetzt? Gegen 7:30 beschließt David, das Gebäude wieder zu verlassen. Er ist nervös. Wo war die Polizei? Die hatten schließlich die ganze Gegend abgeriegelt. Seine Antwort bekommt er nur wenige Minuten später. Eine Funkstreife der Verkehrspolizei entdeckt den Gesuchten. Als die beiden PolizistInnen ihn stellen, zieht David seine Waffe. Binnen Millisekunden ist sie durchgeladen und gegen seinen eigenen Kopf gerichtet. Er drückt ab und fällt tot zu Boden. Insgesamt findet die Polizei an diesem Tag in München 59 Patronenhülsen. Von 17.51 Uhr bis 18.03 Uhr hatte David damit 9 Menschen tödlich verletzt, 5 Menschen wurden schwer verletzt und zahlreiche weitere in anderer Weise verletzt. 12 Minuten, 59 Hülsen und unzählbares Leid bleiben vom 22. Juli 2016 in München übrig. Das war der Fall des David Somboli, der in München amok gelaufen ist. Was fällt dir gerade so spontan dazu ein?
Ich weiß nicht, was ich spontan dazu sagen soll. Ich kenne den Fall ja. Und also das, ich finde, das ist so ein Fall, da fehlen einem auch die Worte. Also ich weiß nicht, was für ein Leid dem Jungen begegnet ist, vorher in seinem Leben. Ich meine, er ist auch noch relativ jung und ich denke mir, dieser Moment, also sich dazu, also diese Gedanken vielleicht zu haben und es zu planen und niederzuschreiben und wütend zu sein. Ich meine, es wurde ja schon so ein bisschen angeteasert, dass es da auch um Mobbing geht.
Genau.
Ja. Das ist ja alles noch das eine, also dass da ein Hass entsteht und Wut und Gewalt oft gegen Gewalt erzeugt und so, ne, das ist alles klar. Aber es gehört schon viel dazu, in dem Moment dann auch abzudrücken, wenn du dann in so einer McDonald's-Filiale sitzt und dann auf so eine Gruppe zu feuern. Ich habe jetzt auch nicht so ganz verstanden, ob die er eingeladen hat, tatsächlich auch gekommen sind oder ob er dann wahllos auf Leute geschossen hat.
Er hat zum Großteil wahllos geschossen. Also da sind nicht...
Also in der Filiale war auch niemand, den er da eingeladen hat.
Da waren wohl ein, zwei bekannte Gesichter, aber es ist jetzt keiner spezifisch zu ihm gekommen und hat sich da mit ihm an den Tisch gehockt, auf seine Einladung hin.
Okay. Ja, und... Ja, und dann, also... Auch dieser Moment, in dem er sich dann versteckt und zur Ruhe kommt. Und dann, also ich stelle mir diesen Moment auch unglaublich einsam vor. Also du weißt, was du da gerade getan hast und du weißt, dass du Menschenleben beendet hast. Noch dazu ja auch von Menschen, zu denen er überhaupt keinen persönlichen Bezug hatte. Und ja, sitzt da in irgendeinem Treppenhaus oder steht da in so einem Treppenhaus, es wird ihm alles bewusst und dann verlässt er das und zögert ja auch keine Sekunde, sich dann zu suizidieren, ne?
Ja.
Also es ist schon heftig, wenn man das so hört nochmal.
Ja. Du hast ja vorhin schon gefragt oder gesagt, also er sieht ja selber jetzt nicht so typisch deutsch aus, sondern hat so einen ausländischen Touch. Und dann sind wir ja auf seine Eltern zu sprechen gekommen, die aus dem Iran oder Irak ja vor Jahren nach Deutschland rübergekommen sind. Man hat auch lange überlegt, wie diese Tat eingestuft wird. Die Ermittlungen danach haben sich über 3 Jahre gezogen und die Ermittlungsbehörden sowie der Bayerische Verfassungsschutz haben die Tat im Oktober 2019 als politisch motiviert eingeordnet, im Sinne des dementsprechenden Definitionssystems. Weil du hast ja auch gesagt, also ob er einen Ausländerhass hat. Er hat das relativ oft betont. Ich will mal ein paar Zeugenaussagen hier zitieren.
Ja, aber wie war denn seine Definition? Also du hast jetzt eben gesagt, er sieht nicht typisch deutsch aus. Wir haben ja kurz beschrieben, er hat einen etwas dunkleren Teint, dunkle Haare. Du hast ja auch gesagt, die Wurzeln der Eltern liegen nicht in Deutschland. Es ist aber natürlich die Riesen, also man kann ja jetzt eine Diskussion darüber aufmachen, was ist denn typisch deutsch? Also, ne, er ist ja Deutscher, er ist in Deutschland geboren. Ich weiß nicht, ob die Eltern auch einen deutschen Pass haben, er mit Sicherheit schon. Da kann man sich ja jetzt drüber streiten, was typisch deutsch ist, aber was war denn seine Definition? Also ging es dann, also ganz plump gesagt, darum, wer hat einen deutschen Pass? Wer ist in Deutschland geboren? Wer entspricht irgendwelchen äußerlichen Merkmalen und wer nicht? Oder wonach hat er sich denn gerichtet, wenn du sagst, das ist eine politisch motivierte Tat oder da liegt ein Ausländerhass zugrunde? Also
ich sage das nicht. Also ich selber empfinde diese Tat gar nicht wirklich also als politisch motiviert. Das wurde von diesen Verfassungsbehörden erstmal so eingestuft im Oktober 2019. Es liegt aber ein Bericht vor, und zwar ist das ein Gutachten, das habe ich auch viel genutzt, um meinen Fall ein bisschen zu beschreiben, noch im Details oder Aussagen, also Zitate von ihm mit reinzubringen. Und zwar ist das die kriminologische Betrachtung der Tat in München. Und da wird auch drin geschrieben, er war gar nicht A, auf irgendwelchen bekannten rechtsradikalen Plattformen zugange. Man hatte auch keinen Kontakt zur rechtsradikalen Szene, weil da hast du oft auch nicht so Einzeltäter, sondern da geht es ja auch oft um Gruppierungen, sich dazugehörig zu fühlen, was Leute ja oder Gruppen dann zu solchen Taten aufstachelt. Zu sowas hatte der gar keinen Kontakt. Der war so ein Einzelläufer, sehr eigenbrötlerisch schon in seiner ganzen Kindheit, und der hatte eine Sozialphobie, das wurde auch später diagnostiziert. Und man geht, also dieses kriminologische Gutachten schreibt auch, dass er als Einzeltäter motiviert war und das nicht mit rechtsradikaler Gesinnung zu tun hatte. Er hat wohl mit den Posts zwar, die er auch rausgehauen hat, mal in irgendwelchen Zockerforen, weil ich habe ja in dem Bericht, also in meiner Story vorgelesen, er war ja ein Zocker und hat da auch gesagt, er hat des Öfteren gesagt, ich vergaß euch alle, dafür wurde er auch blockiert. Aber er hat tatsächlich seine Opferwahl auch nachher in München war wahllos. Das hat nichts, also er ist nicht gezielt auf Migranten oder dass er sich da gezielte Opfer rausgesucht hätte, nach quasi, die nicht in sein Weltbild da gepasst hat, sondern es war ein allgemeiner Hass auf Menschen.
Aber war das dann ein Wunderpunkt? Weil auch als er auf dem Dach sitzt, schreit er ja diesem Anwohner zu, ich bin Deutscher. Also war das ein Wunderpunkt, dass er deswegen gemobbt wurde, wegen seinem Erscheinungsbild, wegen irgendwelchen Merkmalen, äußeren Merkmalen, oder woher kommt das denn? Also, weil das ist ja immer wieder Thema.
Also ich glaube einfach, dass das, er war wohl auf Schulen, jetzt auch in der Grundschule, wo viele verschiedene religiöse Hintergründe von Menschen zusammengekommen sind. Ich sage ja auch einmal von einem Perser, der ihm da ganz gezielt auch auf der Hauptschule mobbt. Also war wirklich ein Perser, wird auch so beschrieben. Und ich glaube einfach, es ging ihm um das Mobbing per se, und das hat er dann gezielt auf solche Personengruppen also übertragen. Also man kann nicht sagen, dass er aus purem rechtsradikalem Hintergrund gehandelt hat.
Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass der Fall auch mal bei Zeitverbrechen Thema war.
Ja, das kann gut sein.
Und dass die Sabine Rückert auch noch gesagt hat, dass der Name David ursprünglich aus dem Hebräischen kommt.
Er hieß ursprünglich Ali und den Namen hat er als schwach empfunden und hat den abgelegt und hat sich dann in David umbenannt.
Ich meine, ich weiß nämlich noch, dass dieser Name irgendwie eine besondere Bedeutung in dem Fall hatte.
Ja. Ich kann ja mal kurz was aus diesem Kriminologiebericht zitieren. Und zwar, allein auf die rechtsextremistische Thematik abzustellen, wäre hier deutlich zu kurz gegriffen. Die Identifikationsfiguren des David lagen nie bei Rechtsextremisten, sondern bei Amoktätern. Von Terroristen, vor allem Einzeltätern, ließ er sich hinsichtlich der Tatausführung inspirieren. Eine tiefere Bedeutung für die Identifikation hatten nur deutsche und amerikanische Amokläufer, nicht einmal Breivik. Das ist ja der, der damals auf der Insel da in, was war das, Norwegen, die Kinder abgeschlachtet hat. Mhm. Deswegen, also es wäre zu oberflächlich, das nur auf rechtsextremistische Thematiken herunterzubrechen, seine Motivation. Er hat auch zwischendurch gerufen, ihr Ärsche seid selbst schuld, ihr habt mich gemobbt, 7 Jahre habe ich das mitgemacht. Und zwischendurch dann wieder so Aussagen wie scheiß Türken, ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher, ich bin hier geboren, wegen den scheiß Kanaken tue ich das. Ich war in der Psychiatrie. Also du siehst, es wechselt so ein bisschen mit seinen Aussagen, ne? Vom Mobbing hin bis zu Rechtsradikalem. Und was wichtig ist, dass eine Aussage von den beiden PolizeibeamtInnen, die ihn gestellt haben, kurz bevor er sich dann selbst hingerichtet hat, denen hat er auch gesagt, schieß doch, aber bevor ich gehe, muss ich noch was loswerden. Ich bin kein Islamist, kein Salafist. Ich war wegen psychischen Problemen in Behandlung. Es musste passieren.
Mhm. Klingt auch so ein bisschen, als ob er sich allein gelassen gefühlt hat, ohne dass ich da jetzt zu viel reininterpretieren will.
Genau. Er hat auch, also du hast ja irgendwie, glaube ich, jetzt am Anfang gesagt, dass er dir unglaublich leid tut, dass der wahrscheinlich ja eine mega Leidensgeschichte hat, der Junge.
Ja, ich meine, sonst macht das ja keiner. Dass er mir unglaublich leid tut, also der hat ja auch Schlimmes getan. Ich habe nur gesagt, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, welches Leid der erfahren haben muss, um an diesen Punkt zu kommen. Und wenn ich dann höre, dass dieser Junge ja auch mehrfach irgendwie in Behandlung war und die Eltern sich ja augenscheinlich auch darum gekümmert haben, also die waren ja aufmerksam, die haben ja gesehen, ihrem Sohn geht's nicht gut, die haben Hilfe gesucht, da frage ich mich auch wieder, was ist denn da schiefgelaufen? Also klar, das System kann nicht jeden retten und also nicht jede Geschichte hat immer ein positives Ende, aber wenn der so oft in Behandlung war und da so viele Fachkräfte ja auch mit ihm Kontakt haben und dann Diagnosen gestellt wurden, dann frage ich mich immer, sieht man nicht solche Warnsignale? Wird man nicht darauf aufmerksam, dass das vielleicht ein Fall ist, der nicht einfach nur ein bisschen rebelliert, sondern von dem eine Gefahr ausgeht oder dass da einfach ein Junge ist, der wirklich tief verletzt ist und keine Ressourcen hat, um mit Mitmenschen oder überhaupt mit seiner Umwelt umzugehen. Und weiß ich nicht, da fehlt mir dann immer so ein bisschen das Verständnis, weil ich ja auch aus meiner Arbeitspraxis so Situationen kenne, dass Jugendliche zunehmend gefährlich werden und extremer werden in ihren Handlungen, weil sie keine Grenzen erfahren und immer wieder in Behandlung sind, aber so Warnsignale auch einfach ignoriert werden, weil scheinbar für solche jungen Menschen kein Platz in unserer Gesellschaft ist.
Ja.
Und das wortwörtlich. Also niemand weiß, was da zu tun ist, also wird es ignoriert in der Hoffnung, dass nichts Schlimmeres passiert. Und vielleicht geht das in 80% der Fälle gut und 20% der Fälle muss nachher irgendwer darunter leiden, dass da einfach versagt wurde.
Also ich sehe es genauso. Es wäre auch eine Frage gewesen, die ich dir gestellt hätte. Wo siehst du denn da die Versäumnisse? Aber es ist unglaublich schwer, natürlich das jetzt so zu, also herauszukristallisieren.
Ich glaube, da kannst du auch nicht eine Person für festmachen.
Richtig.
Du kannst nicht sagen, der oder der hat jetzt einen Fehler gemacht.
Ja.
Ne, das sind auch immer, ich habe keine Ahnung, wie seine Hilfegeschichte aussieht. Ne, du kannst in eine Psychiatrie kommen zur Krise, du kannst da vorstellig werden und wirst direkt wieder heimgeschickt oder du wirst aufgenommen oder du wirst geplant länger aufgenommen oder.
Also,
dann der eine hat ihn vielleicht nur in einem Gespräch kennengelernt für 10 Minuten, hat eine Entscheidung gefällt. Die anderen haben ihn 2 Wochen kennengelernt, haben ihre Entscheidung gefällt. Aber so diese Summe aus all diesen Entscheidungen war, dass dieser junge Mensch sich offensichtlich hat alleine gelassen gefühlt. Ne?
Also der David war seit 2007 wohl psychisch auffällig. Er war übrigens zu dem Zeitpunkt, als er diesen Amoklauf begangen hat, gerade mal auch 18 Jahre jung. Ne? Das fragen sich wahrscheinlich auch ein paar Leute, wie alt er da überhaupt war. Also seit 2007 psychisch auffällig und hatte,
war er
ungefähr 9.
Okay. Ja.
Und hatte da auch schon Kontakte mit Psychotherapeuten und Psychiatern. Diese Kontakte gingen auch bis 2015 und 2016 sogar durchgehend weiter.
Mhm.
Hatte damit also immer wieder Berührungspunkte. Und es wurde relativ schnell, wurden Schritte zur logopädischen Behandlung ergriffen und schulische Probleme wurden auch angegangen. Und der hatte insgesamt 5 verschiedene Psychiater, / Psychologen in all diesen Jahren kennengelernt. Es wurde dann 2007 auch von zwei Psychiatern festgestellt innerhalb von 13 Terminen, dass er wohl ADHS hat. Und das wurde medikamentös behandelt oder dem entgegengewirkt. Und ein bisschen später, ein paar Jahre später, wurde eine Sozialphobie diagnostiziert. Das Mobbing wurde damals auch schon angesprochen, in seinen Sitzungen, die er da hatte. Und dann wurde auch noch eine Anpassungsstörung bei ihm diagnostiziert. Und es gab dann bei einem dritten Psychotherapeut von 2010 an oder im Jahr 2010 insgesamt 55 ambulante Therapiestunden, um die problematischen Verhaltens- und Sichtweisen von David zu besprechen, weil er hat sich dann in der Schule ja natürlich dann irgendwann auch mal mit Gewalt gewehrt und hat sich aber parallel dazu zu Hause auch immer mehr zurückgezogen. Also seine Eltern beschreiben so das Leben auch von ihm. Er hat immer neben der Familie hergelebt. Er hat auch noch einen 4 Jahre jüngeren Bruder, aber da wurde auch nie viel gemacht. Und
was heißt, da wurde nie viel gemacht?
Die haben nicht viel miteinander unternommen. Waren keine gemeinsamen Hobbys oder, ne? Also er war immer viel in seinem Zimmer und hat gezockt. 2015 kam es auch zu einer stationären Unterbringung von David. Da hatte er auch eine neue behandelnde Psychiaterin, die auch eine längere stationäre Unterbringung von ihm befürwortet hätte, aber seine Eltern waren damit nicht einverstanden. Die Psychiaterin wurde auch damals unterstützt von einem Diplom-Sozialpädagogen, weil es auch um dieses extrem zeitintensive Computerspielen ging, was wohl sehr auffällig war, weil er wirklich, wenn er nicht in der Schule war, vor dem Rechner gehangen hat. Und es wurde dann auch noch von einem fünften Psychiater Medikamente angeordnet. Und das eine heißt Abilify, wenn ich das hoffentlich richtig ausspreche. Und Mirtazapin. Ja. Das eine ist ja wohl zur Behandlung von Schizophrenie. Unter anderem, was ich zumindest gerade nachgelesen habe, dieses Abilify. Und Mirtazapin auch unter anderem gegen Depressionen.
Du schaust mich an, als hätte ich das studiert. Also ich kenne die Medikamente noch aus der Psychiatrie, aber das ist jetzt auch ein paar Jahre her. Ich kann dir nicht mehr
sagen. Also ich habe es nachgelesen. Also es ist der Fall, aber ich dachte, vielleicht kannst du. Okay,
nee, gut. Ich kann nichts alles genau gut. Was dazu sagen.
Das wurde aber dann nach einigen Wochen, Monaten wieder abgesetzt, weil er dann wohl Gewichtsprobleme und extreme Müdigkeit bekommen hat, weil die haben ja wohl eine große Nebenwirkung, diese Tabletten, bei manchen Leuten.
Ja, es kommt immer drauf an, welche Medis du nimmst. Aber manche, gerade die irgendwie stärker dosiert sind, gibt es durchaus Medikamente, die in der Psychiatrie verwendet werden, die zu extremen Wassereinlagerungen und sowas auch führen und dann zu extremen Gewichtszunahme.
Ja. Und es gab auch noch einen mehrwöchigen Aufenthalt in einer spezialisierten ambulanten Klinik auch. Da ging es um die Diagnose.
Also ambulante Klinik heißt Tagesklinik. Da ist man
aber
in
du
der
kannst
Regel von
auch
morgens bis nachmittags irgendwann und wohnt aber weiterhin zu Hause.
Okay, gut. Dann,
also nehme ich mal an.
Ja,
oder der hatte ambulante Termine bei einem Psychotherapeuten.
Es war also, er war auf jeden Fall in einer spezialisierten ambulanten Klinik.
Okay.
Und zwar ging es darum, ob er eventuell einen Autismus hat.
Mhm.
Und das wurde dann auch im Februar 2016 bestätigt.
Okay.
Und es gab wohl auch noch einen einzigen Termin in einer Uniklinik mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychosomatik. Da wurde verneint, dass er eine soziale Phobie hat. Man sah aber wohl dringenden Handlungsbedarf bei ihm, was sein ganzes Verhalten angeht, dass man da eigentlich eine längere stationäre Aufnahme von ihm vorgeschlagen hatte, aber da ist er nicht mehr drauf eingegangen und seine Eltern auch nicht.
Okay. Das heißt, also immer dann, wenn Fachkräfte eben gesagt haben, okay, hier ist ein dringender Handlungsbedarf, der muss stationär irgendwo, dann hat die Familie sich dagegen gestellt.
Genau,
oder?
Bis auf das eine Mal, wo er ein bisschen länger stationär war. Und danach ist auch eine Besserung aufgetreten. Auch als er einmal diesen Schulwechsel vollzogen hat, das hatte ich ja vorgelesen, da war er auf einer Privatschule. Dann sind auch seine Noten echt ein gutes Stück nach oben gegangen, aber das ist dann wieder eingebrochen nach, weiß ich nicht, ein paar Monaten. Und dann ist er wieder so zu seinem alten Trott übergegangen. Ja, das war so irgendwie dieser Weg, den er da durch die ganzen Psychiater und Therapeuten hatte. Ja, es ist nicht so, als hätte da niemand nach ihm geguckt.
Ja.
Aber es ist schwer, da jemandem, wie du schon gesagt hast, auch die Schuld zu geben. Es steht auch in diesem kriminologischen Gutachten. Die Dame, die das geschrieben hat, sagt auch, dass solche Taten tatsächlich nur verhindert werden können, wenn zum Beispiel ein Mitwisser jetzt bei der Polizei was melden würde oder seine Eltern wirklich sagen würden, ey, wir machen uns so viel Sorgen um unserem Jungen, dann können solche Taten mal unterbunden werden oder wenn das Umfeld wirklich extrem sensibel ist, auch das schulische Umfeld an Lehrern.
Ja, wobei ich dir ganz ehrlich sage, also selbst wenn Familienangehörige sagen, und ich habe das miterlebt, ich habe Angst vor meinem Kind oder der verhält sich so und so, in aller Regel passiert nichts. Weil keiner weiß, wer zuständig ist, keiner weiß, wie diesem Kind geholfen werden kann und so weiter. Und ich rede gar nicht jetzt von die Tat verhindern oder so, da hast du wahrscheinlich recht. Also im Nachhinein ist sowas immer leicht zu sagen, aber du guckst halt nur vor den Kopf.
Ja.
Und natürlich hast du die ehesten Chancen, sowas zu verhindern, wenn es einen Mitwisser gibt, der darüber spricht und halt warnt. Aber ja, ich glaube einfach, dass das System große Lücken hat, gerade was Kinder- und Jugendhilfe angeht.
Mhm.
Das geht bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn die Bedürfnisse, die du als Kind oder Jugendlicher hast, irgendwie darüber hinausgehen und diesen Punkt überschreiten, da kannst du Glück haben, dass es irgendwie vielleicht noch gerade ein passendes Angebot bei dir gibt. Und ansonsten hast du Pech. Weißt du? Also das fängt ja, wenn du dir das allein schon vorstellst, jetzt rufen deine Eltern. Wen rufst du an, wenn du Angst hast? Also sagen wir mal, du hast irgendwie ein Kind, vor dem hast du Angst, weil es sich irgendwie unberechenbar verhält und gewalttätig ist und so weiter und so fort. Dann rufst du als Eltern die Polizei. Dann kommen die, wenn nichts Konkretes vorliegt, können die ja erstmal nichts machen. Dann kommt es noch drauf an, wie alt das Kind oder der Jugendliche ist, dann kannst du schon mal dreimal nichts machen. Und das heißt, es passiert super, super lange nichts. Ja, und auch unsere Psychiatrien, die wir haben, sind oft überbelegt und so weiter. Also das ganze System ist echt schwierig. Und es ist auch sehr schwer, jemanden gegen seinen Willen irgendwie stationär unterzubringen.
Ja.
Vor allem, wenn die Eltern nicht wollen oder das Kind oder der Jugendliche nicht
also
will.
Also
irgendwo, also ne, dann haben wir irgendwie nicht die passende Hilfeform dafür.
In dem Gutachten steht ja auch drin, das ist ganz klar, die Polizei kann da ja auch in der Hinsicht nur handeln, wenn die zum Beispiel konkrete Aussagen auch auf Plattformen hat, ne, haben.
Eben,
ne?
Ja.
Jetzt, wenn der auch zum Beispiel wirklich in der rechtsradikalen Szene unterwegs gewesen wäre, dort auf gewissen Plattformen mit,
ja,
ne, dann kann man da halt eingreifen. Also das schreiben die ja auch so.
Aber nur, weil sich jemand in Anführungszeichen komisch verhält,
ja.
Und dem geht's nicht so gut und er ist zurückgezogen. Und er ist verbal aggressiv. Da sind einfach auch gesetzlich die Hände gebunden, ne?
Es gab auch Aussagen von, ich glaube, zwei Schulkollegen von ihm, die gesagt haben, wirklich, ich glaube, mit dem David stimmt was nicht.
Mhm.
Aber das hat halt auch letzten Endes zu nichts geführt. Es gab auch einen Mitwisser tatsächlich, mit dem er sich da kurz geschlossen hatte. Der war, glaube ich, auch saß selber in einem anderen Bundesland, der sich, ich glaube, übers Zocken oder so haben die sich kennengelernt. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht mehr so sicher. Der hat aber auch final nicht wirklich was gesagt. Ich glaube, es kam hinterher mal zu Aussagen bei der Polizei, dass der David sich dem wohl gegenüber mal geäußert hätte, dass er sowas gerne in die Tat umsetzen würde. Er ist auch so, in Anführungszeichen typisch Amok-Täter-mäßig, vorher noch an einen ehemaligen Schauplatz eines bekannten Amoklaufs in Deutschland gepilgert. Ich glaube, in Winnenden war das, an einem Gymnasium. Weil man hat das ja ganz oft, dass sich Amokläufer oder die sich dazu entwickeln, Vorbilder nehmen. Ich habe das ja auch eben aus dem Gutachten vorgelesen. Und der hatte da auch Literatur dazu, hat sich Tathergänge genau angeguckt. Aber wie gesagt, da hat halt keiner final davor was gesagt.
Mhm.
Und deswegen konnte da auch in der Hinsicht, glaube ich, polizeitechnisch keiner einschreiten.
Ja.
Was ich noch ganz kurz ansprechen will, final, ich möchte an dieser Stelle betonen, ich wollte keine schlechte Stimmung gegen Ego-Shooter etc. pp. Verbreiten, weil das war danach eine Riesendebatte im Bundestag. Sag mal einen typischen Ego-Shooter, außer hier Call of Duty, was kennt man denn noch?
Counter-Strike.
Er hat ganz viel Counter-Strike gezockt. Und ich habe zwei Studien. Moment, ich muss sie hier richtig wieder scrollen, damit ich dir das vorlesen kann, genau. Weil es ging dann die Debatte im Bundestag los, verbieten wir Ego-Shooter oder setzen wir das Alter, die Altersbeschränkung dafür nach oben, etc. pp. Wie gefährlich ist das? Und es gibt eine Studie der Hopkins Universität in Baltimore von 2016 zum Zusammenhang von PC-Spielen und Verhaltensstörungen. Und die haben 5400 Haushalte befragt. Die Kinder hatten, die in den 90er Jahren geboren wurden und im Alter von 8 bis 9 und später nochmal im Alter von 15 Jahren PC-Spiele gezockt haben, also Ego-Shooter. Mhm. Und die haben festgestellt, dass es keinen Zusammenhang zwischen Haushalten mit PC-Spielen gibt und Verhaltensstörungen. Dann gibt es eine weitere Untersuchung von 2012 von der Brock University in Kanada zum Zusammenhang zwischen aggressivem Verhalten und PC-Spielen. Mhm. Und die haben 3 Jahre lang 1500 Jugendliche beobachtet oder begleitet. Und es kommt einfach darauf an, haben die herausgefunden, wie lange sich Jugendliche mit diesen Spielen auseinandersetzen, also wie intensiv. Das kann aggressives Verhalten beeinflussen. Das war von denen so, also diese Sozialisationshypothese, die die hatten. Mhm. Aber es gibt jetzt keinen Nachweis, dass jemand, der so viele Ego-Shooter zockt, dass es ihm aus dem Ohren rauskommt, wirklich sich eine Waffe im Darknet bestellt und am nächsten Tag irgendwo Amok läuft. Das wollte ich an dieser Stelle nur noch mal betonen. Aber
also festhalten können wir schon mal, dass es nicht so ist.
Weil Miriam das auch nicht macht.
Dass irgendein Jugendlicher, weiß ich nicht, eine Stunde am Tag Call of Duty zockt und danach einen Amoklauf startet, dass er den ganzen Tag vom PC macht. Also so wird das ja manchmal formuliert.
Richtig, ja. Das wollte ich nochmal sagen. Aber was ganz interessant ist, es gibt auch wohl Studien darüber, dass Amokläufer, gerade junge Amokläufer, die diese Spiele zocken, sich dadurch oft ins Detail reinversetzen, ja, so bringe ich den um und so kann ich schießen, da kann ich nachladen, ja, in der Ecke, da gehe ich in Deckung. Und bei dem David war das auch so übrigens, dass er den Neo aus Matrix als Vorbild hatte, weil er wohl auch diese Ausländer, Migranten, also den Anteil an, ja, ich nenne es jetzt mal fremdenfeindlichen Hass, den er wohl in sich hatte oder sich, wo er seine Aggressionen ausgedrückt hat, hat er so dargestellt, dass die Deutschland infiltrieren würden, wie so ein Virus auch, ne? Und in Matrix ist es ja so, dass der Neo ja da rekrutiert wird, um die Welt von Maschinen zu retten, die Menschheit ja schon beherrschen. Und so hat er sich wohl gefühlt wie der Neo in Matrix. Mhm. Kann ich jetzt auch wenig dazu sagen. Ich finde Matrix absolut scheiße. aber es gibt wahrscheinlich viele Leute, die das jetzt hören und sich mit den Filmen auskennen.
Und dich jetzt hassen.
Und mich jetzt hassen. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Das hat er wohl auch niedergeschrieben. Und ja, eine Tragödie und auch ganz schlimm für diesen jungen Mann und seine Familie. Und auch ein Fall, der mir absolut Gänsehaut bereitet hat. Übrigens, ich habe selber noch nicht gesehen, es gibt eine Dokumentation auf, Netflix oder Sky, müsst ihr gucken, welcher Anbieter das jetzt ist. Und da gibt es neue Erkenntnisse zu diesem Fall. Und ich denke, das wird ganz gut sein. Also sie hat gute Kritiken bekommen. Mhm. Schaut euch das mal an, wenn
ihr
Bock darauf habt.
Woher kommen die neuen Erkenntnisse?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Oder sie sind auf jeden Fall mehr ins Detail gegangen.
Okay.
Ja. Ja, das war mein Fall.
Ja. Spannend.
Mhm.
Auch wenn ich ihn schon ein paar Mal gehört habe, ist es immer noch mal spannend, wenn man dann so noch mal so Details hört, wie dass er da in diesem Hauseingang gewartet hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so schon mal gehört habe oder ob es untergegangen ist, weil dann andere Details irgendwie mehr im Vordergrund waren oder so. Aber ja, schade, dass das so gelaufen ist.
Ja,
das und stimmt. Auch ganz schlimm für alle Betroffenen und alle Opfer dieser Tat, ne?
Wurden auch zig Leute traumatisiert, ne? Ja.
Ja. Also dann würde ich fortfahren mit einer Geschichte heute, einer spannenden. Ich beginne mal mit ein paar Sätzen und dann kannst du mir sagen, ob du vielleicht schon mal was davon gehört hast. Am 23.06.2018 trainieren die Maupas wie so oft ihre Dribbelkünste und Torschüsse. Zum heutigen Training sind es 11 Jungs und ihr 25-jähriger Trainer Akapul Chantavon. Die Familien, aus welchen die Jungs stammen, sind nicht wohlhabend. Eher das Gegenteil. Ihr Trainer sowie drei der Jungs haben nicht einmal die thailändische Staatsbürgerschaft. Aber auf dem Fußballplatz können sie zeigen, was sie drauf haben. Und als Team gehören sie fest zusammen. Völlig egal, was auf ihren Pässen steht. Und so möchten sie den Geburtstag eines ihrer Mitglieder heute mit einem besonderen Abenteuer feiern. Hierzu stößt nach dem Training auch noch der beste Freund des Torwarts zur Gruppe. Und so machen sich die 12 Jungs und ihr Trainer auf zur Tham Luang-Höhle. Hast du davon schon mal was gehört?
Ja, ich kenne den Fall. Ich habe auch den Film dazu gesehen.
Ach, du
ist
hast
noch gar nicht lange her. Sehr, sehr gut. Sehr empfehlenswert.
Okay, hast du den Fall damals mitbekommen, als er sich zugetragen hat?
Ja, habe ich auch.
Okay.
Habe ich sehr viel mitgelitten.
Okay.
Ja.
Für alle, die noch nichts von dem Fall gehört haben, wir befinden uns heute ganz oben im Norden Thailands in der Provinz Chiang Rai. Nachdem die Jungen nicht wie geplant zu Hause bei ihren Familien erscheinen, ist schnell klar, es muss etwas passiert sein. Es dauert auch nicht lange, bis Klarheit darüber herrscht, was mit ihnen passiert ist. Am Höhleneingang der Tham Luang-Höhle werden die Fahrräder der Jungen und einige Fußballschuhe gefunden. Während die Jungen mit ihrem Trainer in der Höhle waren, müssen sie vom Monsun überrascht worden sein. Christina, du bist doch da bewandert. Willst du einmal erklären, was der Monsun ist?
Oh nee, das ist ein...
Oh nee.
Ja, da falle ich direkt
Danke
in
für deine hervorragende Mitarbeit.
Ein jährlich wiederkehrendes Regenereignis. Und zwar nicht, was wir mal haben, wenn mal ein Tag Sturm ist. Sondern das, ich weiß nicht, das ist ja eine oder ist es eher eine Regenperiode, glaube ich, die in diesen Ländern, ich weiß nicht, im Herbst oder so immer wiederkehrt. Und da ist wochenlang Land unter. Also es ist kein Vergleich zu dem, was wir hier haben.
Ich zitiere mal aus Studifix, und zwar: Der Monsun ist eine großräumige, beständige Luftzirkulation, also eine Luftströmung, im Bereich der Tropen und Subtropen. Er ist erkennbar an der jahreszeitlich bedingten Umkehr seiner Windrichtung von mindestens 120 Grad. Also der Monsun ist tatsächlich nicht ein Regen, sondern eine Luftströmung, die sich, also ihre Richtung ganz extrem ändert.
Mhm.
Und dadurch kommt es dann dazu, also das Gefährliche daran ist, dass die Änderung der Windrichtung bedeutet, das Einleiten der Winter- oder Sommerzeit. In der Sommerzeit transportiert der Monsunwind vor allem feuchte Luft vom Meer übers Land. Das Resultat sind starke und andauernde Regenfälle. Und genau das ist passiert, während die Jungen mit ihrem Trainer die Höhle erkundeten.
Mhm.
Die Regenfälle sind so stark, dass die Höhle innerhalb kürzester Zeit voll Wasser läuft und der Gruppe von Abenteurern den Rückweg zum rettenden Ausgang versperrt wird. Immer tiefer steigen sie auf der Flucht vor den Wassermassen in die engen, verwinkelten Gänge und Schächte hinab. Als eine der ersten Maßnahmen wird der Höhleneingang für Zivilisten gesperrt. Für diese wird etwa 200 Meter vor dem Haupteingang der Höhle entfernt ein Camp errichtet. Innerhalb weniger Tage arbeiten mehr als 1000 freiwillige Helfer in dem Camp. In Begleitung von Mönchen dürfen die Angehörigen zum Höhleneingang, um zu beten. Die Nachricht über das Unglück geht um die Welt. Niemand weiß, ob die Jungen und ihr Trainer noch leben. Doch die Zeichen scheinen alle gegen sie zu stehen. Die Höhle ist bereits überflutet. Während Thailand und die restliche Welt den Atem anhält und für die Gruppe betet und bangt, lässt der Monsun erbarmungslos seine Wassermassen auf die Angehörigen und Helfer vor Ort regnen. Und somit spielt auch die Zeit gegen sie. Umso mehr Zeit vergeht, umso unwahrscheinlicher wird es, dass die Jungen und ihr Trainer lebend gefunden werden. Als wäre das nicht genug, kommt hinzu, dass das Höhlensystem kaum erforscht und sehr verwinkelt ist. Trotzdem kämpfen unzählige Menschen gegen die Hoffnungslosigkeit an. Ohne von der kostbaren Zeit zu verlieren, macht sich das erste Suchteam am 24.06., einen Tag nach dem Verschwinden, auf den Weg in die Höhle. Etwa 3 Kilometer vom Höhleneingang entfernt findet das Suchteam Taschen und Schuhe der Kinder. Damit ist klar, dass sie der Gruppe auf der Spur sind. Doch die Suche muss aufgrund des stetig eindringenden Wassers abgebrochen werden. Die thailändischen Navy SEALs beginnen nun damit, Wasser aus der Höhle zu pumpen. Unzählige Schläuche werden in das Höhlensystem verlegt, um durch das Abpumpen einen Zugang zu ermöglichen, während der Regen stetig gegen die SoldatInnen arbeitet. Zeitgleich wird mit Hubschraubern aus der Luft nach alternativen Zugängen gesucht. Gleiches machen SoldatInnen am Boden zu Fuß. Navy SEALs schaufeln die Höhlenschächte von Schlamm frei, um die Gänge anschließend in Tauchgängen zu untersuchen. Unterstützung erhalten sie von Höhlentauchern aus der ganzen Welt. Insgesamt werden es 18 an der Zahl sein, die mit der Suche nach den Vermissten helfen. Darunter auch die beiden Briten John Volanten und Richard William Stanton. Sie gehören zum British Cave Council und wurden von Großbritannien auf Anfrage der thailändischen Regierung entsandt, um bei der Rettung zu unterstützen. Beide Taucher sind spezialisiert auf die vorliegende Situation. Enge Passagen und schlechte Sicht. Der aufgewirbelte Schlamm sorgt für extrem trübes Wasser und trotz ihrer Expertise und Erfahrung stehen Stanton und Volanten vor einer besonderen Herausforderung. Teilweise sind die Passagen der Höhle so eng, dass die Taucher ihre Sauerstoffflaschen abnehmen müssen, um hindurchzupassen. Christina, was schätzt du, wie eng die engste Stelle ist?
Wenn ich so an diesen Film mich zurückerinnere, dann gab es da einige Passagen, da war zwischen dem Sauerstoffflaschen auf dem Rücken der Taucher und deren Bauch quasi, also Ober-Unterseite, glaube ich, Millimeter Platz oder irgendwie sowas. Ich würde mal sagen, 50 Zentimeter.
Das ist eine ganz gute Schätzung. Also die engste Stelle ist gerade mal 40 Zentimeter breit.
Ja, da würde ich mich ja erschießen direkt.
Ne? Ich hatte ja auch gesagt, die müssten an verschiedenen Stellen die Tauchflaschen
abmachen, ja, genau.
Damit sie überhaupt durchpassen. Also mit Tauchflasche ging gar nicht bei verschiedenen Passagen. Am 1. Juli, also 8 Tage nach dem Verschwinden der Gruppe, erreichen die Taucher die sogenannte Monks Junction, Mönchskreuzung. Hier entscheiden sie sich, weiter nach links zu tauchen. Dort gibt es eine Stelle, die Pattaya Beach genannt wird. Sie haben die Hoffnung, die Kinder und ihren Trainer hier zu finden. Dort angekommen können sie sogar Fingerabdrücke finden. Die Jungen und Akapul Chantavong sind jedoch nicht vor Ort. Der Taucher und die Navy SEALs geben die Hoffnung nicht auf. Schließlich finden Volanten und Stanton die Jungen und ihren Trainer einen Tag darauf, am 2.7. ein kleines Stück hinter dem Pattaya Beach und insgesamt 4 Kilometer vom Höhleneingang entfernt. Ich schicke dir einmal ein Bild, beziehungsweise 2 Bilder hast du schon. Vielleicht kannst du die einmal für uns beschreiben.
Ich fange mit dem Bild an, dass den Aufbau dieser Rettungsaktion beschreibt, würde ich sagen.
Mhm.
Und zwar seht ihr da den Höhlenverlauf, also den Verlauf mit den einzelnen Kammern und wie die Navy SEALs und die Rettungstaucher da durch müssen, in welchen Etappen. Die sind auch nummeriert und ihr seht dann auch noch im Vordergrund links den Eingang und wo die Rettungsstation aufgebaut ist. Ja, und man sieht auch oben drüber dieses Gebirge, unter dem sich die Höhle befindet. Und wenn man sich da mal die Hanglage anguckt, dann ist das auch nicht verwunderlich, dass da immer noch mehr Wasser nachkommt. Und es ist ein unglaubliches Auf und Ab unterirdisch mit diesen gefüllten Kammern mit Wasser und sieht auch sehr verwinkelt aus in Teilen. Also keine einfache Sache. Fast durchgehend Wasser, bis auf ein paar kurze Passagen, wo sie an Land gehen können. Ja, und die Kammer dann ganz hinten links, wenn man die Nordung der Karte mit einbetrifft, im Süden. Ja, ist eine ziemlich gefährliche Strecke auf jeden Fall darüber. Also man sieht da schon das Ausmaß dieser ganzen Rettungsaktion.
Also was Christina sagen wollte, aber einfach nicht gesagt hat, weil sie diesen Satz vorher aufgehört hat, ist, dass man im Süden in der Kammer sieht, dass dort ein Felsvorsprung ist, auf dem die Mannschaft sich zusammengefunden hat. So, und also das noch ganz wichtig, also die sitzen im Süden in der Kammer auf einem Felsvorsprung, auf den sie sich gerettet haben. Also dort werden sie dann vorgefunden. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum zweiten Bild.
Genau, da seht ihr jetzt nochmal einen Querschnitt der Situation, des Kammerverlaufs der Höhle. Und ich glaube, da kommt die Problematik auch ziemlich gut nochmal zu tragen. Und zwar sind die ja, Miriam hat es ja eben schon gesagt, im Süden der Höhle. Und das ist auch hier auf der Karte wieder der Fall. Links am Rand sieht man den Fundort der Gruppe. Und die haben natürlich nur noch so ein gewisses Zeitkontingent, weil dieser Abschnitt, auf dem die sich befinden, liegt ein bisschen höher. Und die Kammer davor, wo das Geländer oder das Kammersystem wieder abfällt, die füllt sich immer weiter mit Wasser. Und dagegen versuchen die Einsatzkräfte ja auch anzukämpfen. Du hast ja auch gesagt, die pumpen ja auch Wasser ab, ja, noch zusätzlich, dass dieser Bereich nicht geflutet wird.
Und es ist eben nicht nur so, dass die Rettungskräfte tauchen müssen, um zu diesem Ort zu gelangen, sondern es gibt dann auch steile Passagen zwischendurch, wo geklettert werden muss. Und ja, und es ist einfach alles eng, verwinkelt, dunkel, teilweise geflutet und alles immer im Wechsel.
Und eine niedrige Deckenhöhe auch, ne? Also an manchen Passagen weniger als 1 Meter Höhe ist ja mit der ganzen Ausrüstung natürlich auch unglaublich kompliziert.
Eben, ja. Und man muss eben bedenken, dass immer weiter Regenmassen niederfallen. Ja. Also die arbeiten wirklich gegen den Regen an. Also es ist, ne, dann, man muss sich halt vorstellen, würde es jetzt nicht regnen, dann wäre das auch einfacher, das Wasser da rauszupumpen. Aber so wie die das Wasser rauspumpen, so regnet das ja auch wieder in die Höhle rein. Ne? Und diese ganzen Wassermassen, die da einfach reinlaufen, die sorgen ja auch dafür, dass irgendwie Schlamm aufgewirbelt wird und das Wasser trüb wird und so weiter. Ne? Also das sind alles Faktoren, die diese Suchaktion eben noch erschweren. Du hast jetzt noch ein drittes Bild bekommen. Also ich habe ja gesagt, dass die beiden Briten haben die Gruppe dann gefunden am 9. Tag. Und das Bild zeigt jetzt einmal die Gruppe.
Ja, genau. Also das ist ja dann wohl das erste Bild von denen, was überhaupt nach außen durchgedrungen ist oder zu den Rettungskräften außen. Und da sieht man die Jungs sitzen. Ein paar von denen stehen auch und man sieht, die sitzen wirklich auf so einem schräg abfallenden kleinen Vorsprung, der noch nicht geflutet ist und haben auch nichts an den Füßen, ne, keine Schuhe. Die haben noch ihre Trainingsklamotten an, ihre Fußballtrikots. Und haben sich da zusammengekauert, und blicken in die Kamera. Ja.
Dünn sind sie alle zusammen. Ja. Also, ja. Und ich finde, auf dem Bild wird nochmal deutlich, und das wird eben auf diesen Skizzen nicht so deutlich, die sitzen wirklich auf einer Schräge aus Stein.
Ja,
ich
sag ja, abfallend, ja.
Man muss sich dann jetzt, also die wirklich eine Schräge, auf der die da hocken, mit kurzen Klamotten in einer Höhle. Es ist nur Stein, es ist nichts Weiches oder irgendwie was und dort verbringen die ja jetzt schon Tage, ne?
Ja, ja.
Das Unglaubliche, alle leben und sind unverletzt. Stanton und Volanten können ihr Glück kaum fassen, als sie sehen, dass die Gruppe wohlauf ist. Die Jungs und der Trainer scheinen die Tage unter der Erde verhältnismäßig gut weggesteckt zu haben. Auch die Familienangehörigen und Freunde können für einen Moment aufatmen. Für eine kurze Freude sorgen außerdem kleine persönliche Botschaften der Jungs, die sie den Tauchern mitgegeben haben. Sofort werden die Jungen mit Essen, Trinken und Decken versorgt. Zusätzlich werden sie ab jetzt von dem Arzt Richard Harris betreut, untersucht und erst versorgt. Doch die Freude währt nur kurz. Die Verschollenen sind gefunden und leben noch. Aber die Betonung liegt auf noch. Die nächste Frage, die sich die Retter stellen, ist: Was nun? Wie bekommen sie die Gruppe aus der Höhle und zurück in die Freiheit? Am 4. Juli setzen sich die Experten zusammen und tüfteln 3 mögliche Szenarien aus. Erstens, bis zur Trockenzeit abwarten und die Gruppe dann aus der Höhle begleiten. Zweitens, die Jungs und ihr Trainer tauchen selbst aus der Höhle. drittens von außen einen Tunnel zu den Jungen graben. So, jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, was du denkst, was die gemacht haben, aber wenn du den Film dazu gesehen hast, dann weißt du das ja.
Ja, ich kenne die Antwort.
Dann fahre ich einfach mit meinem Text fort.
Gerne.
Szenario 1 und 3 sind schnell verworfen. Der Grund hierfür, Messungen ergeben, dass der Sauerstoff in der Höhle bereits ein niedriges Maß erreicht hat, während der Monsun weiterhin unbarmherzig seine Wassermassen vom Himmel fallen lässt. Normal wäre ein Sauerstoffgehalt von 21%. In dem Raum, in welchem sich die Gruppe befindet, werden nur noch 15% gemessen. Ab 12% besteht die Gefahr, dass die Jungen und ihr Trainer ins Koma fallen. Das heißt, es ist schnelles Handeln gefragt und die Option, dass die Jungen und ihr Trainer selbst aus der Höhle tauchen, scheint die einzige Möglichkeit zu sein, die Gruppe zu retten. Das nächste Problem lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Abgesehen davon, dass der Tauchgang selbst für erfahrene Navy Seals und Höhlentaucher aufgrund des trüben Wassers und der engen Passagen eine extrem kräftezehrende und lebensgefährliche Herausforderung ist und ein Tauchweg zwischen Eingang und der Fußballmannschaft etwa 5 Stunden dauert, können einige der Jungen nicht einmal schwimmen. Und so wird damit begonnen, Vorkehrungen zu treffen. Die Jungs erhalten in der Höhle Schwimmen und Tauchtrainings, während auch die ExpertInnen immer wieder den Tauchgang üben und bei der Rettung möglichst keine Fehler zu machen. Bei der Rettungsaktion sollen je 2 bis 3 Taucher mit einem der Jungen schwimmen. Dazu jetzt nochmal ein Bild. Vielleicht kannst du das einmal für uns beschreiben.
Genau. Also auf dem Bild sieht man einen Ausschnitt aus einer Kammer, die mit Wasser gefüllt ist, der Höhle. Und 3 Personen sind darauf zu sehen. 2 professionelle Taucher, also 2 erwachsene Taucher und in der Mitte ein Kind. Alle 3 oder beziehungsweise die professionellen Taucher halten das Führungsseil, das inzwischen durch diese Wasserkammern der Höhle gespannt wurde. Und der Taucher, der über dem Kind schwimmt, hält dessen Sauerstoffflasche, die mit einem Schlauch und einer Maske dann an dem Gesicht des Kindes befestigt ist. Und einer der andere Führungstaucher, der taucht quasi vor, ausgerüstet mit einer Lampe auf dem Kopf.
Genau. Also ich hatte gesagt, 2 bis 3 Taucher immer pro Kind. So kann sich ein Taucher jeweils um das Kind und der andere um die Sauerstoffflasche kümmern. Zudem wird ein Seil entlang des Tauchweges verlegt, um die Orientierung zu erleichtern. Und während die RetterInnen auf eine möglichst günstige Konstellation der zu berücksichtigenden Variablen warten, also ein möglichst guter Gesundheitszustand der Mannschaft, weil die müssen erstmal ein bisschen aufgepäppelt werden, die haben jetzt 9 Tage nichts gegessen zu dem Zeitpunkt, als die gefunden werden. Der Arzt kümmert sich um die, schaut, sind die gesund, sind die überhaupt körperlich in der Lage, so einen Tauchweg von 5 Stunden zu schaffen. Gutes Wetter, also im besten Fall eine Regenpause. Möglichst wenig Wasser in der Höhle, was mit dem Punkt davor ja zusammenhängt, wie ich eben schon beschrieben habe. Und möglichst wenig Trübung im Wasser. So, und während die eben auf den richtigen Moment warten, taucht der ehemalige Navy Seal Saman Kunan mit vollen Sauerstoffflaschen zu den Jungen. Also der bringt den Sauerstoffflaschen erstens für die Rettungsaktion an sich, dann aber auch, weil die ja noch trainieren müssen, das Tauchen. Und der platziert auch Sauerstoffflaschen auf dem Weg aus der Höhle raus, sodass die immer wieder aufgefüllt werden können. Im Freiwilligencamp werden die leeren Flaschen unaufhörlich befüllt, um zum einen das Training der Jungen und zum anderen die Rettungsaktion zu ermöglichen. Auf dem Rückweg zum Ausgang geht dem erfahrenen Taucher Saman Kunan dann selbst die Luft aus. Er wird bewusstlos und taucht nicht wieder auf. Und somit hat die Rettungsaktion in der Tam Luang-Höhle ihr erstes Opfer gefordert. Kunan kann nur noch tot aus der Höhle geborgen werden. Der Tod des erfahrenen Tauchers trübt die Zuversicht aller Beteiligten. Noch einmal wird deutlich, wie schwierig der Tauchgang ist. Doch es bleibt keine andere Option. Die größte Angst der Rettungseinheit ist, dass einer der Jungen auf dem langen Tauchweg in Panik verfallen könnte. Dann wäre nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner BegleiterInnen in größter Gefahr. Der Arzt und erfahrene Anästhesist Richard Harris schlägt vor, den Jungen vor dem Tauchgang ein Beruhigungsmittel zu verabreichen. Gesagt, getan. Beginnt am Sonntag, den 8.7. der erste Rettungsversuch. Der Wasserstand ist etwas gesunken und es hat aufgehört zu regnen. Und so können an diesem Tag die ersten 4 Jungen mit Jubel in Empfang genommen werden. Für sie geht es umgehend in ein Krankenhaus. Die Familien erfahren nicht, welche Jungen gerettet wurden. Die Entscheidung wird aus Respekt gegenüber den Angehörigen der Jungen gefällt, die noch in der Höhle verblieben sind. Am Montag, den 9.7., beginnen die HöhlentaucherInnen um 11 Uhr mit der zweiten Rettungsaktion. Dienstags werden schließlich die letzten vier Jungs und ihr Trainer gerettet. Alle Tauchaktionen sind erfolgreich. Am 10.7. teilt die thailändische Marine um 18.47 Uhr Ortszeit mit, dass die Gruppe erfolgreich aus der Höhle gebracht wurde. Die Angehörigen, das Rettungsteam, die Journalisten und freiwilligen Helfer feiern den Erfolg der Mission. Und auch im nahegelegenen Mae Sai fahren hupende Autos durch die Straßen. Dort werden die Jungen im Chiang, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Prachanukro-Krankenhaus versorgt. Während die Jungs innen zunächst noch in Isolation mit Brei, Brot und Schokolade versorgt werden, feiern Schüler vor den Türen des Krankenhauses die Rettung. Die Gruppe bekommt Blut entnommen, sie werden geröntgt und müssen die ersten Tage zum Schutz vor dem ungewohnten Sonnenlicht Sonnenbrillen tragen. Aber alle scheinen wohl auf. Anders sieht es bei einem ihrer Retter aus. Der Unteroffizier Bayret Burerak kämpft nach der Höhlenrettung mit einer Blutinfektion. 17 Monate nach der erfolgreichen Mission wird er diesen Kampf verlieren. Währenddessen sind die Wildschweine in Thailand längst zu Stars geworden. Nach ihrem Krankenhausaufenthalt verbrachten sie zunächst einige Zeit in einem thailändischen Tempel. Dies geschah nach Tradition, insbesondere aus Respekt gegenüber Saman Kuman. Anschließend geht es zur FIFA, nach Manchester United und zu Talkshows in die USA. In ihrer Heimatstadt wird in ihrem Tempel ein Museum für die Jungs errichtet. Vor dem Eingang stehen sie als Statuen in Mönchsgewändern mit blauen Haaren. Im Museum selbst finden sich die Fahrräder, Rucksäcke und Fußballschuhe der Jungs. Ihre Geschichte wurde auf Netflix und von Disney verfilmt. Alle Jungs haben Exklusivverträge für Interviews unterschrieben. Die Tham Luang-Höhle wurde Ende 2019 wieder für Besucher geöffnet und ist längst zu einem Wallfahrtsort geworden. Was sind deine Gedanken nochmal dazu? Also ich meine, du hast dich ja dann schon mal damit beschäftigt, aber was geht dir spontan durch den Kopf?
Also die haben echt verdammtes Glück gehabt, dass das, was die sich mit den, also was sich die Einsatzkräfte ausgedacht haben, dass das so funktioniert hat. Also ich weiß noch, als ich das gehört habe in den Nachrichten, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob da alle wieder lebend rauskommen.
Hast du das live mitverfolgt?
Ja.
Ich nämlich gar nicht.
Doch. Und ich kann mich auch noch an die Bilder erinnern, als ich da gesehen habe, was da an Regen runterkommt, auch von diesen Hängen und so, da habe ich gedacht, das klappt nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das wäre auch schon wieder so ein Job für mich, könnte ich niemals machen. Wasser bin ich sowieso schon raus. Und dann durch diese engen, trüben Windungen, wo du nichts siehst, also wer da wirklich so die Nerven behält, ich kann da wirklich nur meinen Hut ziehen vor den ganzen Tauchern und den Navy Seals, dass die das so durchgezogen haben. Ich weiß nicht, in dem Film ist es so noch so, dass die da dort beschreiben, vielleicht kannst du mir was dazu sagen, ob das jetzt nur in dem Film war oder auch real war, dass die Reisbauern aus den Umfeldern ihre Bewässerungssysteme, die haben mitgeholfen, Bambus und so zu fällen und haben Rohrleitungen quasi gebastelt, um das Wasser der Hänge außen umzuleiten, dass weniger Wasser in die Höhlen reingeht.
Das weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Also dazu habe ich jetzt nichts gelesen.
Okay.
Könnte ich mir aber vorstellen. Also es ist immer wieder von über 1000 Helfern die Rede. Die haben kostenlose Massagen in diesem Camp angeboten. Da wurde Essen gekocht, die Angehörigen wurden versorgt. Und alle haben mitgefiebert, auch im Umkreis. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch in allen umliegenden Ortschaften die meisten Menschen dafür getan haben, dass diese Rettungsaktion gelingt.
Ja, und ich muss sagen, dass ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe vom Film, ich bewundere diesen Fußballtrainer. Der hat seinen Job nämlich währenddessen echt gut gemacht. Der hat den Jungs meditieren gezeigt, dass die nicht in Panik verfallen, weil das ist ja gar nicht mal so selbstverständlich, dass man da in so einer Situation die Nerven behält. Und auch den Teamgeist, dass die so zusammengehalten haben, muss ich sagen, Chapeau. Also
Also zu dem Trainer auch noch, dass der Trainer war oder ist ein ausgebildeter buddhistischer Mönch.
Ah, okay, ja.
Mhm. Und der hat den Jungs das Meditieren nahegelegt, während die in der Höhle waren. Erstens, um Panik zu vermeiden, dass die einfach ihre Aufmerksamkeit fokussieren können und nicht verrückt werden in dieser Höhle, in dieser Dunkelheit, mit dieser Angst. Und er muss auch körperlich im schlechtesten Zustand von allen gewesen sein, weil er nämlich völlig auf Essen verzichtet hat. Also zum Trinken haben sie Wasser genutzt, das vom Fels runtergetropft ist, weil das Wasser, was in der Höhle stand, war halt total schlammig. Und ich hatte ja anfangs gesagt, dass die eigentlich einen Geburtstag feiern wollten an dem Tag. Und dann gibt es verschiedene Quellen, die sagen, dass die zusammengelegt hatten, um ein bisschen Verpflegung zu besorgen. Und das hatten sie sich dann eingeteilt. Und der Trainer hat aber darauf verzichtet, was davon zu nehmen, damit die Jungs mehr haben. Und genau, also der hat da wirklich dafür gesorgt, dass die Ruhe bewahren. Und die Meditation hat dann eben auch dazu geführt, dass weniger Sauerstoff verbraucht wurde, ne? Weil die Jungs sich dann hingelegt haben, auf ihre Atmung geachtet haben, nicht in Panik verfallen sind, nicht da rumgesprungen sind. Das spielt natürlich alles mit rein, ne? Ja, also in dem Sinne hat der Trainer als Teamleitung echt einen guten Job gemacht.
Ja, definitiv. Ja. Und auch diese beiden Höhlentaucher. Mhm. Briten waren das, ne?
Ja, also alle, die da mit am Werk waren, haben da einen super Job gemacht.
Auch, also
die hatten halt das Glück,
Wahnsinn,
dass die als Erste gefunden haben, ne?
Ja.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem danach und so diese, also nicht nur danach, sondern auch der Kontext, in dem das sich alles abgespielt hat, zu Thailand. Thailand ist in 76 Provinzen und Bangkok eingeteilt, das eine Sonderstellung genießt. Offiziell hat Thailand seit dem 6.4.2017 eine demokratische Regierungsform, bei welcher jedoch der König das Oberhaupt ist. In der Geschichte Thailands kam es immer wieder zu Militärputschen. Der letzte geschah 2014. Die Militärregierung wurde formal erst im Jahr 2019 durch Wahlen aufgehoben. Nach der Wahl regierte der vorherige Militärmachthaber General Prayut Chan-o-cha als Ministerpräsident. Also ist die Frage, inwiefern das dann tatsächlich demokratisch, aber das sei mal dahingestellt. Zum Zeitpunkt der Höhlenrettung befand sich Thailand demnach noch unter einer Militärregierung. In vielen Artikeln ist eben dann auch zu lesen, dass diese Höhlenrettung medial auch ausgeschöpft wurde von dieser Militärregierung, um diese Positivschlagzeilen für ihr Land zu nutzen, auch zu zeigen, schaut mal dafür, das schafft unser Militär und so. Und dass die das eben auch einfach ausgenutzt haben, um Positivschlagzeilen in der Welt zu verbreiten, ne? Das fand ich noch ganz wichtig zu wissen in dem Kontext. Was sich Positives ergeben hat, ist, ich sagte ja, drei der Jungs und der Trainer hatten keine thailändische Staatsbürgerschaft. Die haben sie dann bekommen. In manchen Artikeln liest man dann auch, dass das natürlich nicht so ganz selbstlos von der Regierung war, sondern dadurch wurde natürlich auch deren Reisen vereinfacht. Und wir werden gleich noch oder wir haben ja gehört, dass die in Talkshows waren, dann wurden hier Interviews gegeben, dann sind die dahin gereist, dann wurden die von der FIFA eingeladen, die wurden sogar zur WM nach Moskau zum Finale damals eingeladen. Das haben die aber zeitlich nicht mehr geschafft, weil die da noch im Krankenhaus waren. Und die sollten überall Interviews geben und hier erzählen und da. Und natürlich ist das mit so einem thailändischen Pass einfacher, als wenn du keine Staatsangehörigkeit hast, aber immerhin positiv für die vier, dass sie das dann bekommen haben. Ja, und die beiden, weißt du, also hast du auch mitbekommen, was mit den Höhlentauchern, mit den beiden Briten passiert ist danach?
Nee. Das, ich glaube, es ist sogar kurz in dem Film drin, aber ich kann mich da überhaupt gar nicht mehr dran erinnern. Nee.
Die beiden haben von Queen Elizabeth die George-Medaille erhalten. Das ist die zweithöchste zivile Tapferkeitsmedaille, die es gibt.
Ja, genau, stimmt.
Ja. Ja, also die wurden noch ausgezeichnet davon. Zu Ehren der Queen habe ich dir dafür davon natürlich auch ein Bild, na klar, mitgebracht.
Geil. Ja. Ach ja. Ja, okay. Also auf dem Foto rechts die Queen, die einem der beiden Höhlentaucher diesen George-Orden, sagst du, ne?
Ja.
Ansteckt. Ja, okay.
Es gibt auch noch, also neben der Medaille gibt es auch noch ein Kreuz, das ist die höchste Auszeichnung. Mhm. Also die beiden Auszeichnungen gibt es dort. Und dann habe ich noch ein allerletztes Bild für dich. Vielleicht kannst du beschreiben, was du darauf siehst.
Ja, also das sieht wie der Vordergrund von einem kleinen Tempel aus. Ist das diese, oder ist das in der Nähe von dem Höhleneingang? Also ja, also ich würde sagen, es ist so ein tempelähnliches Gebäude. Und davor ist ein großer Tisch aufgebaut mit, was ist es, Obst, würde ich sagen, was da so aufgespeist wird, aufgetischt wird. Und im Hintergrund sieht man einen Höhlentaucher, also eine Statue aus Bronze, Messing eines Höhlentauchers, in seiner Ausrüstung mit einer Kopflampe auf dem, also aufgesetzt. Und er posiert da so ein bisschen als Sieger und unter ihm oder zu seinen Füßen ist eine Herde mit Schweinchen zu sehen.
Ja.
Genau.
Also das ist vor der Höhle, dort wurde mittlerweile ein Tempel gebaut. Okay. Meine ich, habe es mir nicht rausgeschrieben, aber ich meine, so ist das. Und diese Statue ist oder stellt den Saman Kuman dar, also dieser Höhlentaucher, der bei der Rettungsmission ums Leben gekommen ist. Ja. Und zu seinen Füßen laufen bronzene Wildschweine, und zwar ein großes und 12 kleine.
Für die Spieler ihren Coach. Ja,
genau.
Ja, und ganz viele Blumengestecke sind noch zu Füßen der Statue,
also
am Sockel.
Diejenigen, die dorthin reisen, ich sage ja, das ist mittlerweile ein Wallfahrtsort, die können dann dort Blumen ablegen.
Schöne Idee. Sieht auf jeden Fall, also das ist eine schöne Statue, wirklich, muss ich sagen.
Ja, das dachte ich auch. Also oft denke ich mir, bei solchen, also es gibt ja auch Statuen, die sind nicht so gelungen und so, aber das ist echt irgendwie, ist schön. Eine schöne Wertschätzung.
Absolut, ja.
Ja, das war meine Erzählung von der Tham Luang-Höhle.
Ja, also wie gesagt, ich kannte den Fall ja, habe es damals mitbekommen, habe mir auch den Film angeguckt vor ein paar Monaten. Kann ich nur empfehlen. Sehr spannend, aber du kriegst, also ich jetzt persönlich, ich habe mir das angeguckt, ich bin mit nervös geworden in diesem Film, weil mich diese Passagen wirklich, da geht dir so der Puls hoch, wenn du das mitverfolgst, wo die da durchtauchen. Also absolut, absoluter Wahnsinn, was die da auch aufgefahren haben. Aber sehr, sehr gute Doku, kann man sich reinziehen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man dann auch so gespannt ist, vielleicht gucke ich mir das nachher an, dann spiegelt das ja vielleicht ganz gut wieder.
Ja, spielt auch Viggo Mortensen mit. Super Schauspieler, ist der Aragorn aus der Herr der Ringe. Ich wollte es nochmal sagen, okay. War einer der Gründe, warum ich mir das auch nochmal angeguckt habe. Ja. Ja, schöne Sache.
Ja, mit einer schönen Sache schließen wir jetzt ab. Würde ich sagen.
Jo, fang du an.
Ich fange mal an. Ich habe überlegt, zuerst habe ich überlegt, im Moment bin ich eigentlich ziemlich gestresst.
Cool, das finde ich schön, ja.
Aber das ist ja kein schöner Abschluss. Also habe ich gedacht, gucke ich einfach mal, was so Positives ist. Und die letzte Folge war noch vor Weihnachten. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es schön, dass wir das Privileg haben, dass wir Weihnachten mit unseren Liebsten feiern konnten. Dass es uns gut geht, dass wir gesund sind. Und es war auch schön und es war harmonisch. Na klar gehen die einem nach 3 Tagen auf den Keks. Nicht, weil die nervig sind, sondern einfach, weil man mal Ruhe vor Menschen haben muss. Und dann hatten wir ein schönes Silvester. Wir waren vor Weihnachten in einem super tollen Urlaub in der Eifel mit Freunden. Also dann denke ich mir, dass, wenn ich jetzt meckere, ist so meckern auf hohem Niveau, weil es geht uns eigentlich so gut. Und es war so schön die letzten Wochen und ich plane gerade meinen Geburtstag und ich habe, sagen wir mal, eine Handvoll Leute eingeladen und ich dachte ja, so einige sagen mit Sicherheit ab, habe das auch so ein bisschen einkalkuliert. Im Endeffekt kommen fast alle, was mich riesig freut und ich freue mich auch total auf den Tag. Natürlich ist das jetzt im Nachgang an Weihnachten und Silvester auch stressig, aber das ist positiver Stress. Und das Positive daran ist, dass ich auch umso mehr die ruhigen Momente gerade zu schätzen weiß und die Ruhe einfach genieße, wenn mal nichts ist und ich auf der Couch sitzen kann. Aber alles in allem, glaube ich, bin ich sehr zufrieden und froh mit meinem Leben, wie das gerade ist, habe ich mir gedacht.
Das finde ich gut, ja. Das klingt schön.
Und es ist ja auch wieder ein bisschen Entspannung in Sicht. Und dann kommen vielleicht auch wieder pünktliche Podcast-Folgen für euch.
Ja, wir arbeiten dran, auf jeden Fall. Ja, nee, das klingt doch schön. Dem kann ich mich auch persönlich nur anschließen, was die Miriam gerade alles aufgelistet hat. Über was ich mich freue, Miriam hat den Keller verschönert. ja, unseren Allzweckraum, der so ein bisschen zusammengewürfelt war im Keller von Sportsachen, die ich da benutze, weil ich da ab und zu trainiere, über, weiß ich nicht, da standen Hundekörbchen etc. pp. Und Miriam hat da einfach mal eine Wand reingezogen, was ich ganz cool finde. Und jetzt haben wir da so eine kleine Unterteilung für ein Meditationszimmerchen und für meine Sportsachen. Und es sieht richtig gut aus, also gefällt mir total. Das hat mich sehr gefreut. Und mich freut, dass meine beste Freundin dieses Jahr endlich richtig Karnevalsprinzessin ist. Die gehört zum Prinzenpaar. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Ich habe gar nichts mit sowas am Hut und feiere das auch überhaupt nicht gerne, aber ich gönne ihr das von Herzen. Und sie ist dieses Jahr Prinzessin. Sie durfte noch ein Jahr, weil davor ja Covid war. Und also wir haben zwar immer noch Covid, aber das Jahr davor durfte man Covid-mäßig nicht viel. Und sie hat sich das schon jahrelang gewünscht und jetzt ist sie es. Und ich freue mich einfach für die. Ich war auch vor ein paar Wochen war ich bei ihrer Ausrufung und zwar sau schön wirklich. Und
hat sich das teure Kleid ja auch gelohnt.
Ja, und die Sarah macht das super toll. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ja, ich freue mich jetzt, wenn es in Richtung Frühling geht. Heute habe ich aus dem Fenster geguckt und habe schon gesehen, dass die Tulpen im Garten rauskommen und das hat mich sehr glücklich gemacht und so Kleinigkeiten reichen mir auch.
Ja, ja. Ich freue mich regelmäßig, wenn ich die Vögel zwitschern höre, weil ich schon merke, wie das in meinem Herzen ein gutes Gefühl macht, dass ja endlich dieser doofe Winter verschwindet, auch wenn es noch ein bisschen dauert. Aber in anderthalb Monaten darf ich schon wieder Motorrad fahren.
Ja.
Dann ja, gilt mein Saisonkennzeichen wieder.
Ja, sehr schön. Nee, das sind so die Kleinigkeiten und ich glaube auch darauf kommt es an. Und das hat mich wirklich glücklich gemacht, auch so die letzte Zeit. Und jetzt gehe ich gleich zum Sport und da habe ich auch Bock drauf.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir hören uns im Februar. Und bis dahin habt eine gute Zeit. Nehmt ein bisschen positive Gedanken mit. Denkt dran, immer mal wieder auch zu überlegen, wofür ihr so dankbar seid oder worüber ihr euch die letzten Wochen gefreut habt. Das ist manchmal echt gut. Vor allem, wenn man so mit seinem Tunnelblick unterwegs ist. Und ansonsten macht's gut. Folgt uns auf Instagram, podcast_gruseligtüre. Wir freuen uns immer über neue Follower.
Genau.
Und habt eine gute Zeit.
Ja, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.